Dann lese ich zuerst einmal einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Der zweite Teil der Apostelgeschichte beschäftigt sich ja insbesondere mit dem Dienst von Paulus. Der erste Teil ja stärker mit dem Dienst von Petrus. Und ich fand es ganz interessant, jetzt habe ich gerade in den letzten Wochen mal wieder die ganze Apostelgeschichte durchgelesen. Und ich fand es interessant, besonders darauf zu achten, wie Paulus seine Entscheidungen getroffen hat. Weil er ja viele Entscheidungen hatte im Alltag, wo gehe ich hin, was mache ich, oder überhaupt erst einmal Grundentscheidungen zu treffen, was ist für die christliche Gemeinde wichtig zu tun. Und manches Mal, da finde ich dann genau diese Ratschläge, die ich auch heute Morgen formuliert habe, im Hinsicht darauf, wie erkennen wir den Willen Gottes. Beispielsweise war die Frage, wie sollen die Gemeinden, die neu entstanden sind, die heidenchristlichen Gemeinden, wie sollen die zum Judenchristentum stehen? Welche Gebote sollen sie übernehmen? Und dann ging eben Paulus mit seinen Mitarbeitern, mit dem Barnabas, nach Jerusalem und setzten sich zusammen mit Jakobus und Johannes und Petrus. Und dann haben die zusammen darüber gesprochen und dann haben schließlich die Jakobus und Petrus im Wesentlichen entschieden, wir wollen den heidenchristlichen Gemeinden keine zusätzlichen Lasten auferlegen. Sie brauchen die Gebote des Judentums nicht zu halten, außer sie sollen sich enthalten von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut und solche Sachen. Das wurde gemacht. Und hier wäre dann so ein Beispiel, wo Paulus sich dem Ratschlag und der Entscheidung anderer verdienter, bewährter Geschwister unterstellt hat. Das wäre da so ein Beispiel. Er sucht deren Rat und akzeptiert ihren Rat als Antwort Gottes. Das wäre so ein typisches Beispiel. Ich möchte ein anderes Beispiel vorlesen, das finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Abvers 6. Da schreibt Lukas, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen hatten, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie aber nach Mysien kam, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das ist eine von fünf Situationen, wo Paulus in der Apostelgeschichte eine übernatürliche Vision hat, die ihm dann angibt, wohin er ziehen soll. Wir haben hier gleich zwei Hinweise darauf, auf welche Art und Weise Gott führen kann, wenn es darum geht, seinen Willen zu erkennen. Das eine ist, da wird gesagt, zweimal sogar, der Heilige Geist wehrte ihn. Welche Situation haben wir? Paulus war unterwegs in seiner Missionsreise, noch relativ am Anfang dieser Missionsreise. In der ersten Missionsreise war er in Kleinasien unterwegs, auch in Kreta unterwegs gewesen, hatte Gemeinden dort gegründet und jetzt zieht er wieder dahin. Kleinasien ist ja das Gebiet der heutigen Türkei im Großen und Ganzen. Und hier ist Paulus wieder unterwegs. Es werden uns einige Provinzen des Gebiets der heutigen Türkei genannt. Eben Galatien, relativ im Norden der heutigen Türkei. Bithynien, auch ein anderes Gebiet. Und er will da intensiver das Evangelium verkündigen. Dieses Gebiet, das kennt er schon, da war er schon. Er will die Geschwister ermutigen und neue Gemeinden gründen. Und dann lesen wir zweimal, und der Heilige Geist wehrte ihn, dahin zu gehen. Er wehrte ihn, dahin zu gehen. Das ist eine Art und Weise, wie Gott führen kann, wenn es darum geht, seinen Willen zu erkennen. Jetzt ist nur die Frage, wie erkennt man, ob der Heilige Geist wehrt? Und das ist etwas, was hier leider im Text uns nicht genau beschrieben wird. War das jetzt einfach nur ein innerliches Gefühl? Oder waren es die Umstände, die widrig gewesen waren? Wir wissen es nicht ganz genau. Ich würde dahin tippen, es muss mehr sein. Weil ungünstige Umstände hatte der Paulus häufiger gehabt. Nehmen wir mal an in Lystra. Er kommt dort an in Lystra, wird dann mit Barnabas zusammen als Gott verehrt und wenig später gesteinigt. Und da steht aber nicht, und der Heilige Geist wehrte, sondern Paulus stand auf und ging zurück nach Lystra und predigte weiter. Also da waren die Umstände negativ, aber Paulus war sich sicher, ich soll erstmal noch da bleiben. Also es waren scheinbar, das Wirren des Heiligen Geistes muss mehr gewesen sein als nur irgendein Gefühl und mehr als nur irgendwelche Umstände. Und auch wenn hier nichts ganz Deutliches drin steht, so würde ich einmal sagen, wenn wir dann spüren, dass der Heilige Geist uns wehrt, dann ist das ein ganz massiver Eindruck, ein ganz deutlicher, den man nicht widersprechen kann, ohne dass das eigene Gewissen dabei vergewaltigt wird. Es sind also nicht nur einfach negative Umstände, und das ist für Paulus so klar, dass er eben nicht einfach weiterkämpft. Es steht ja auch nicht, die Leute haben ihn abgelehnt, sondern da war der Heilige Geist, der es deutlich gemacht hat. Die Führung des Heiligen Geistes können wir aber nur dann bekommen, wenn wir genau das machen, was ich heute Morgen erwähnt habe. Dass wir nämlich bereit sind, den Willen Gottes zu tun, dass wir den Willen Gottes umsetzen, da wo wir ihn erkannt haben, dass wir in Gemeinschaft mit Geschwistern leben und offen dafür sind, dass Gott durch sie zu uns spricht, dass wir überlegen, was jetzt dran ist, auch was logisch, vernunftsmäßig dran wäre und so weiter. Wenn wir diese Dinge, die wir in der Hand haben, umsetzen, dann ist es auch so, dass Gott von seiner Seite aus unter anderem auch übernatürlich eingreifen kann und es immer wieder tut, um uns deutlich zu machen, was dran ist und was nicht dran ist. Und hier ist auf der einen Seite das Bremsen Gottes, eben es ist nicht dran, der Heilige Geist wehrte ihn, und zwar so deutlich, dass es ganz klar war, das ist von Gott. Wir müssen uns also keine Gedanken machen, wenn wir in der Nacht mal irgendwo schlecht geträumt haben, morgen schlecht aufwachen, wenn der Chef mal unfreundlich zu uns ist. Das ist kein Wehren des Heiligen Geistes, sondern das ist viel massiver, viel kräftiger, viel eindeutiger, dass wir wissen, das ist jetzt nicht dran. Paulus hat darüber hinaus gleich noch ein zweites Erlebnis. Es wird nicht nur gewehrt, sondern dann macht Gott deutlich, das ist jetzt aber dran. Das sollst du tun, und das sehr deutlich. Und an sich würde ich mir in meinem Leben ja so etwas immer wieder wünschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte es ja gerne einfach. Also statt lange rumzurätseln und lange zu überlegen und schwierige Entscheidungen zu treffen, ich hätte es ja ganz gerne, was weiß ich, alle 14 Tage so eine Vision. Oder? Und dann wüsste ich immer ganz genau, was dran ist. Also wohin soll ich in Urlaub fahren? Soll ich das Haus kaufen oder nicht? Soll ich den Job wechseln? Welche Ausbildung ich mache? Eine Vision und was weiß ich. Plötzlich sehe ich da Universität Aachen, Studiengang Maschinenbau. Und dann weißt du, ah, das ist jetzt dran. Nicht? Und dann kannst du das gleich machen. Das wäre schön. Und hier sehen wir ein Beispiel, wo Gott das auch macht. Und ich sage ja, in der ganzen Karriere von Paulus, etwa 15, 20 Jahre lang, befinden wir das in der Apostelgeschichte fünfmal beschrieben. Fünfmal bekommt er da eine Vision, wo dann mitgeteilt wird, was dran ist. Unter anderem in einer Vision wird ihm dann deutlich, dass er gefangen genommen wird in Jerusalem. In einer anderen Vision, als er dann mit dem Schiff nach Rom überfährt als Gefangener, wird ihm deutlich, dass alle die im Schiff dabei sind, überleben werden, nicht untergehen, obwohl sie im riesigen Sturm drin sind. Da steht, 14 Tage haben sie den Himmel nicht gesehen und es war Sturm und die dachten, alle sterben. Und dann bekommt Paulus diese Vision, es werden alle überleben, nur das Schiff wird untergehen. Und genauso kommt es dann auch. Da hat Gott wieder eingegriffen mit einer Vision. Aber das ist eben, wie gesagt, in 15 bis 20 Jahren, selbst bei Paulus, dem Völkermissionar, lediglich fünfmal. In den anderen Fällen, da musste er selbst entscheiden. Also manchmal hat Gott das getan in der Vergangenheit. Und hier wurde es ihnen deutlich, weil der Mann direkt sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darüber hinaus steht, sie sahen einen mazedonischen Mann. Also das muss auch an der Kleidung deutlich gewesen sein. Früher war ja jede Region und jedes Land hat sich ausgezeichnet durch die Tracht, die man getragen hat, durch die Kleidung, die deutlich war, sodass Paulus sofort erkennen konnte, das ist der. Und dann hat er das sogar noch ausgesprochen. Und er erkennt, und das ist ja das Wichtige darin, es ist jetzt keine eigene Einbildung, sondern ihm wird sofort klar, das, was ich da sehe, ist eine Botschaft Gottes. Das müssen wir uns auch deutlich vor Augen führen. Nicht jeder Traum, den wir haben, nicht jede Vorstellung oder jeder Wunsch, den wir haben, ist gleich von Gott. Also träumen tun wir medizinisch gesehen jede Nacht. Mediziner sagen uns, es gibt da so eine Phase, die nennt man REM-Phase, Rapid Eye Movement, also wenn die Augen sich stark bewegen. Wenn ihr Hunde habt, dann wisst ihr das vielleicht auch, so Hunde, manchmal die zucken dann so im Schlaf, nicht? Dann rennen sie gerade irgendein Kaninchen nach und das ist dann so eine ähnliche Phase, die wir als Menschen auch haben und da träumen wir. Das ist meistens eine Phase kurz vor dem Aufwachen, nur ist es so, die einen erinnern sich daran und die anderen halt nicht so gut. Ich gehöre zu denen, die sich meistens nicht erinnern. Meine Frau gehört zu denen, die sich immer gut erinnern. Also häufig dann am Frühstückstisch erzählt sie, oh, wisst ihr, was ich geträumt habe? Und dann kommt irgendetwas, was da gerade gewesen war. Und manches Mal kurz vor dem Aufwachen, dann denke ich mir, so, jetzt habe ich auch was zu erzählen. Jetzt behalte ich das. Und 5 Minuten später ist alles wieder weg, ne? Alles wieder vergessen. Und dann weiß ich noch, ich habe geträumt, das war auch ganz spannend, aber wieder alles weg. Unsere Träume sind aber nicht immer Reden Gottes, sondern sie sind in 99,9% der Fälle einfach Produktion unseres Unterbewussten, unserer Wünsche, unserer Ängste, unserer Befürchtungen, von dem, was wir aus dem Tag davor mitgenommen haben in den Schlaf hinein, was uns beunruhigt hat. Das verarbeitet unser Verstand und unser Unterbewusstes im Traum. Und dann kommt das drin vor. Das ist das Normale. Aber manchmal gibt es eben auch Träume, die Gott gebrauchen kann, um uns den Weg zu weisen und um uns zu zeigen, was dran ist und was sein Wille ist. Wenn ich jetzt meine Frau hier hätte, dann könnte ich sie direkt fragen, aber sie ist jetzt nicht hier, also kann ich sie nicht fragen, aber ich kann es euch so erzählen. Meine Frau hatte nämlich einmal im Leben auch einen Traum, von dem sie bis heute davon ausgeht, das ist Reden Gottes. Das sagte sie mir auch ganz deutlich, das war ganz anders als sonst alle Träume. Was war das nämlich? Sie ist in Frankreich aufgewachsen, in einer atheistischen Familie. Da spielte Glaube gar keine Rolle, sondern man hat eher Glauben total abgelehnt. Und dann hat sie als Jugendliche in der Schule ein junges Mädchen, eine Freundin gehabt, die gläubig war. Und in dieser Phase träumte sie ganz intensiv, dass Jesus ihr erschienen war im Traum am Kreuz und hat gesagt, ich bin für dich gestorben. Und das hat sie so stark beeindruckt, dass sie sich daraufhin bekehrt hat. Und da sagte sie, sowas ist ihr nachher nie mehr passiert. In diesem Moment war ihr ganz deutlich, da spricht Gott zu ihr. Und da würde ich sagen, ja, genau so kann das passieren. Und wenn wir dann in solch einer Situation sind, dann merken wir da, hier ist das keine Spekulation und Deutung, sondern dann merken wir, hier redet tatsächlich Gott zu uns. Das ist ja auch bei vielen der Propheten, meinetwegen Jesaja, Jeremia, als sie berufen worden waren, dann mussten die nicht erst fragen, ja, bist du jetzt Gott oder nicht, oder was wir da sehen oder hören, ist das von Gott? Das war so eindrücklich, so deutlich, dass sie das sofort erkannt haben, weil Gott es auch ihnen klar macht. Also kein Rumspekulieren, nicht in jedem Traum eine göttliche Botschaft erkennen, sondern dafür offen sein, wenn Gott wirklich spricht, dann das auch zu akzeptieren. Das finden wir übrigens auch zum Beispiel bei Josef. Als Jesus geboren worden ist. Da lesen wir, glaube ich, 3-mal, dass Josef im Traum ein Engel erscheint und sagt, was er tun soll. Später und vorher lesen wir von Josef das nie. Also das heißt Josef, der Mann von Maria. Ne? Da lesen wir dann zum Beispiel, dann kommt der Engel im Traum und der sagt, nimm das Kind und seine Mutter und ziehe nach Ägypten, denn Herodes will das Kind töten. Und dann ist die Sache ganz klar. Und später bekommt er im Traum wieder eine Anweisung, so und jetzt kannst du wieder zurückgehen nach Israel. Jetzt sind wir sicher. Also in mehreren Stellen, nämlich 3-mal genau, ist auch noch vorher, als nämlich Josef seine Frau verlassen will oder seine Angetraute verlassen will, weil er denkt, die ist fremdgegangen. Dann kommt wieder ein Engel und sagt, verlass die Maria nicht, die ist dir treu gewesen und so, das ist ein Kind, das ist von Gott. Und dann bleibt er auch da. Also 3-mal in relativ kurzer Zeit erscheint ihm da im Traum ein Engel von Gott und macht es ihm klar. Und Josef diskutiert nicht lange, er weiß sofort, das ist eine Botschaft von Gott. Genauso geht es beispielsweise dem Nebukadnezar. Der Nebukadnezar, auch der hat häufig geträumt. Und dann hatte er einmal einen Traum, von dem wusste er, der ist von Gott, war ihm ganz klar. Und dann suchte er händeringend nach jemandem, der ihm den deuten konnte, bis er schließlich auf Daniel stößt. Und der kann ihm den Traum deuten und er merkt sofort, das muss eine Deutung von Gott sein. Also bei den Beispielen, die wir in der Bibel haben, da ist das nicht irgendein Traum, irgendwas, was wir uns wünschen, was wir gerne haben, sondern wenn Gott einen Traum benutzt, dann macht er das so klar und so deutlich, dass wir sofort und automatisch wissen, das ist von Gott. Und was wir träumen, muss natürlich auch im Einklang sein mit der generellen Offenbarung Gottes. Also wenn du sauer auf deinen Nachbarn bist, weil der irgendwas Böses getan hat, und dann träumst du in der Nacht, dass du ihm eine runterhaust. Dann ist das kein göttlicher Befehl, jetzt morgens hinzugehen und eine runterzuhauen und sagen, Gott hat mir gesagt, ich muss dir eine runterhauen. Nein, dann musst du eher in der Bibel lesen und sagst, wenn euch einer auf die eine Wange schlägt, halt ihm noch die andere hin oder liebet eure Feinde oder so, und dann weißt du, das ist jetzt nicht dran. Also wenn du irgendwie meinst, das sei von Gott, musst du natürlich immer noch überprüfen, ist das jetzt dein eigener Wunschtraum, weil du halt gerne dich auch mal rächen willst oder so, oder weil du halt eine Frau besonders gerne heiraten willst, oder ist es wirklich von Gott und da muss man mal kritisch zu sich selbst sein, da muss man dann auch sehen, ist das im generellen Einklang mit dem Wort Gottes und sonst sollte man sich nicht darauf verlassen, aber Gott kann auf diese Art und Weise auch heute noch zu uns sprechen und uns Sachen deutlich machen. Also das finden wir hier in der Bibel als Beispiel und das sollten wir nicht generell ausschließen, aber auch nicht anfangen rumzuspekulieren. Ich weiß, dass das von einigen Geschwistern in der charismatischen Bewegung, die machen das sehr gerne und da habe ich das auch immer dann wieder gehört und da wird in jeden Traum irgendwas reininterpretiert und alles ist gleich eine Vision und der Wille Gottes und dann kommen manchmal ganz absurde Sachen dabei heraus und da sollte man zurückhaltend sein, also nicht in jeden Traum was hineininterpretieren, aber Gott kann auf diese Art und Weise wirken. Gott kann auch wirken durch andere übernatürliche Zeichen, die wir bekommen. Eines der berühmtesten Beispiele der Bibel ist ja durch Gideon, ne? Also der da mit seinem Zeichen, mit dem ausgelegten Vlies und so etwas, um dann festzustellen, was will Gott jetzt? Wir haben auch einige andere Beispiele in der Bibel, wo Gott Menschen Zeichen gibt, um seinen Willen zu offenbaren. Allerdings sollten wir immer im Kopf haben, das ist nicht das normale Handeln Gottes. Auch bei diesem Beispiel des ausgelegten Vlieses ist es ja eher dann ein Zeichen des Unglaubens, denn er wusste genau, was er tun sollte, er war sich nur nicht sicher, er war im Zweifel und hatte vielleicht Angst in der Schlacht und dann wollte er sagen, also bitte mach doch, es war dann ja einmal das Vlies, also das Fell soll trocken sein und ringsherum nass und dann sollte das Vlies nass sein und das Fell sollte trocken sein und in Wirklichkeit war es eher ein Zeichen des Unglaubens, nicht des Glaubens. Es wird uns nirgends empfohlen, dass das der generelle Weg wäre, um Gottes Willen zu erfahren. Aber manchmal benutzt Gott auch irgendwelche äußeren Zeichen, um uns Dinge deutlich zu machen. Aber ich betone noch einmal, ich empfehle euch nicht, diesen Weg zu gehen. Also mancher sagt, ja gut, ich bin halt auch so ein Zweifler. Ja gut, dann arbeite an deinem Zweifel und bitte Gott, den Zweifel wegzunehmen. Es ist nicht der Weg, auf dem wir im Allgemeinen den Willen Gottes erschließen sollen, obwohl Gott in seiner großen Gnade manchmal trotzdem diesen Weg benutzt oder uns dadurch etwas deutlich machen will. Denn auch in diesem Bereich erlebe ich dann viele Menschen, die dann, selbst wenn sie ein Zeichen Gottes haben, dann doch nicht wieder dem glauben, weil das Zeichen Gottes plötzlich nicht dem entspricht, was sie gerne wollen. Oder es ist ein so allgemeines Zeichen, dass es nichts mehr aussagt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Was weiß ich? Ich möchte jetzt heiraten. Nämlich wieder das typische Beispiel, wichtiges Beispiel. Und dann habe ich mich in eine Susanne verliebt. Und dann denke ich mir, also ist sie es, ist es nicht. Und dann setze ich mich an mein Schreibtischfenster und zähle draußen die Autos, die vorbeifahren. Und dann sage ich, also wenn jetzt das dritte Auto, was vorbeifährt, ein Mercedes ist, dann soll ich Susanne heiraten. Zack, zack, zack. Ah, VW. Dann denke ich, ah, nein, gut, ich gebe Gott noch eine Chance. Nochmal. Wenn das nächste Auto, was vorbeifährt, ein VW ist. Zack, zack, ah, Renault. Ah, doch nicht. Noch eine Chance. Und dann bei der 10. Chance, da klappt es dann, da sage ich, ah, siehst du, Gott hat mir ein Zeichen gegeben, stimmt. Und dann merkt ihr natürlich, das ist dann gar kein Zeichen. Jetzt würde ich euch auch gleich sagen, lest besser vorher mal im Internet nach, wie viele Autos werden am meisten verkauft oder welche Farbe kommt am häufigsten vor. Und dann nehmt ihr das und tippt darauf. Oder dann sagst du einfach noch, unter den nächsten drei Autos ist eines. Und dann hast du noch eine größere Chance und dann kannst du hinterher genau das rausbekommen, was du willst. Ihr merkt schon, ich mache mich jetzt ein bisschen lustig darüber, aber genau das ist manchmal so. Ich kenne dann Christen, die nach irgendwelchen Zeichen suchen, aber in Wirklichkeit lässt Gott sich auf diese Zeichen gar nicht ein, sondern es sind menschliche Zeichen. Wir wollen irgendwo noch den Segen und den Zuspruch Gottes und Gott antwortet dadurch gar nicht. Es ist dann nur Zufall, es ist reine Spekulation. Deshalb geht generell davon aus, normalerweise benutzt Gott keine äußeren Zeichen zur Bestätigung seines Willens. Manchmal tut er das in seiner großen Gnade. Wir sollten aber nicht fest damit rechnen und wir sollten nicht darauf bauen und schon gar nicht solche komischen Experimente machen. Das seltsamste Experiment, oder von dem ich dann gelesen hatte, oder nicht das seltsamste, eine der seltsamen war, ich hatte da ein Buch gelesen von einem der Oberatheisten, also von dem Richard Dawkins, in seinem Bestseller Der Gotteswahn. Und darin hatte er beschrieben, also er war natürlich gegen die Christen, nicht? Und dann zitiert er ein Glaubensexperiment unserer amerikanischen Geschwister. Also Amerikaner sind ja häufig sehr kreativ, auch gläubige Amerikaner. Und jetzt wollten die einen ultimativen Gottesbeweis formulieren. Und was haben sie gemacht? Sie haben für das städtische Krankenhaus gebetet, aber nur für die Hälfte der Patienten. Und jetzt wollten sie den Beweis antreten, diese Hälfte der Patienten, für die sie beten, werden schneller gesund als die andere Hälfte. Und dann sei es ja ein Gottesbeweis. Finde ich ja, ist ja eine ganz geniale Idee eigentlich, ne? Aber Richard Dawkins zitiert das Experiment natürlich nicht deshalb, weil es gelungen ist, dann hätte er es nicht zitiert, sondern weil es nicht gelungen ist. Ergebnis dieses Experiments war, die, für die nicht gebetet worden sind, sind schneller gesund geworden. Und Richard Dawkins lacht sich dann natürlich über die Christen kaputt, nicht, und zeigt das auch. Und ein bisschen schmunzeln musste ich auch. Da musste ich sagen, ja, meine lieben amerikanischen Geschwister, das ist ja auch ein bisschen eine komische Sache. Denn nach meinem Dafürhalten zeigt das nicht, dass es keinen Gott gibt. Es zeigt nur, dass es keinen Gott gibt, der sich auf solche dummen Experimente einlässt. Das ist das Ergebnis. Denn da bete ich nur, damit ich irgendwelchen Atheisten dann eine um die Ohren hauen kann, bete ich für die Kranken. Die Kranken interessieren mich nicht mal. Ich kenne die nicht mal. Ich gehe nur einfach tabellarisch durch und dann auch für die bete ich. Und jetzt will ich Gott dazu bringen, dass er das tut. Ich würde sagen, wenn wir einfach bloß beten für irgendwelche Experimente, nur sozusagen zum Spaß, ich glaube, da kann dann Gott auch sagen, ja dann bitte, bete, bitte, aber das ist ja nicht mal dir ein Anliegen. Und jetzt soll ich da noch eingreifen, wo du dich nicht mal um die Leute kümmerst? Nee, das mache ich nicht. Also für mich ist das eher ein Ergebnis, Gott lässt sich nicht auf solche dummen Experimente ein. Wenn er das beauftragt, wie bei Elia mit dem Feuer vom Himmel, dann stellt er sich dazu. Aber wenn wir irgendwelche Experimente machen, weil wir verunsichert sind, weil wir nicht ihm vertrauen, dann ist Gott nicht gezwungen, sich darauf einzulassen, sondern manchmal lässt er es uns mit unseren Experimenten alleine. Also deshalb versucht nicht zu viel Zeichen zu erzwingen, denn dann kann das auch ganz böse daneben gehen, dass ihr dann hinterher Dinge tut, die eigentlich gar nicht von Gott gesegnet sind, weil Gott dadurch gar nicht antwortet. Aber manchmal, ich betone manchmal, selten benutzt Gott das. Aber es sollte nicht der generelle Weg sein, auf dem wir gehen. Genauso ist es dann mit anderen Gefühlen, Emotionen. Manche Leute sagen davon, ja, der Heilige Geist hat mir gezeigt. Oder manche Leute sagen auch, und das stehen wir auch in der Bibel, wir haben den Frieden Gottes darüber. Das kennt ihr vielleicht auch als Argument. Also ich habe den Frieden Gottes und dann tue ich das. Allerdings in 30 Jahren Seelsorge und geistlichem Dienst habe ich schon manche Sachen erlebt, wo Leute im Frieden vor Gott Dinge getan haben, die vollkommen sündig sind. Da kommt dann jemand zu mir, eine Frau, und die sagt dann, ich trenne mich von meinem Mann, ich habe Frieden darüber. Ja, was, und dann erwartet sie nur, dass ich sage, ja, alles in Ordnung, super, ne? Das kann ich ihr natürlich nicht sagen. Und den Frieden heißt einfach bloß, ich habe mich damit abgefunden, ich bin damit zufrieden, mir gefällt das. Aber wenn du nicht in der ganz engen Nähe zu Gott lebst, dann kannst du auch Frieden über etwas haben, was gar nicht im Willen Gottes ist. Weil du so weit von Gott entfernt bist, du hörst das gar nicht mehr. Du hast dich so stark auf etwas fixiert, was du gerne haben willst, dass du die Stimme Gottes nicht mehr hörst und verwechselst das mit dem Frieden Gottes. Also deshalb, Frieden Gottes ist gut. Das funktioniert aber nur, wenn du wirklich in der innigen, engen Beziehung zu Gott lebst. Dann wird Gott dir durch das Gewissen, durch sein Wort, durch Geschwister zeigen, dass etwas falsch ist. Wenn dein Glaubensleben aber schon ein bisschen lasch geworden ist, wenn du gar nicht in der engen Nähe zu Gott bist, dann verwechselst du das Schweigen Gottes oder das Nichthören des Stimmen Gottes mit dem Frieden Gottes. Und das ist was ganz anderes. Also deshalb auch beim Frieden Gottes, ja, das finden wir in der Bibel, aber die Voraussetzung ist, dass du auch in der engen Gemeinschaft zu Gott lebst, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ähnlich ist es dann eben bei irgendwelchen Mitteilungen. Also ich hätte es ja auch ganz gerne, und manche Geschwister, besonders im charismatischen Bereich, pflegen das intensiv mit Prophetien. Also wenn ihr da in einer charismatischen Gemeinde seid, und ich kenne manche ganz gut, dann wird da bei einer charismatischen Gemeinde, jede Woche gibt es Prophetien, über alles Mögliche gibt es Prophetien. Darüber, wo du einen Job machen sollst, welches Haus du kaufst, wen du heiratest, wo du in Urlaub fährst, alles bis ins Detail hinein. Allerdings, gegen Prophetien habe ich ja gar nichts, biblische zumindest. Aber das meiste, was ich dort bisher erlebt habe, war, das waren gar keine biblischen Prophezeiungen. Das waren eigentlich nur menschliche Gefühle, Befürchtungen, Hoffnungen, Ängste, Wunschträume. Und die gibt man als Prophetie Gottes aus. Und das trägt nicht weiter als eben die eigenen Wünsche. Also beispielsweise gibt es dann Prophetenschulen. Da kannst du hingehen und Prophetie lernen. Allein schon das sollte uns deutlich machen, das ist nicht das, was Gott macht. Denn Gott beruft einen Propheten, der kann nicht in eine Schule gehen. Es gibt kein Abschlussdiplom, ein Masterdegree in Prophetie. Und jetzt kannst du prophezeien. Das gibt es nicht. Denn wenn Gott dich nicht beruft, dann kannst du lernen und lernen und lernen und du wirst nie Prophet. Jetzt sagen einige, ja Michael, lesen wir nicht im Alten Testament bei Elia oder Elisa, dass es da Prophetenschulen gab? Ja, gab es. Aber liest du an irgendeiner dieser Stelle, dass einer der Prophetenschüler Prophet geworden ist? Prophetenschüler hieß er einfach, die waren in der Nähe der Propheten, um von ihnen geistlich zu lernen. Da steht aber nie, dass das die Voraussetzung war, um Prophet zu werden. Wie ist Elisa Prophet geworden? Indem Elia den Auftrag bekommen hat, den sollst du salben, der wird dein Nachfolger. Nicht, weil er gute Noten in der Prophetenschule hatte. Oder wie ist Samuel Prophet geworden? Indem mitten in der Nacht die Stimme Gottes gekommen ist, Samuel, Samuel, durch will, du sollst Prophet werden. Jesaja desgleichen, Jeremia desgleichen. Ja, es gab Prophetenschulen, was einfach hieß, das waren heilige Männer. Und dann gab es einige, die wollten ihnen dienen, wie der Gehasi zum Beispiel, und wollten sie unterstützen und ihnen helfen und von ihnen lernen. Aber das war kein Ausbildungsgang für Prophetie, sondern Prophetie kommt nur, wenn Gott jemanden als Propheten beruft und sich dann ihm mitteilt. Und deshalb diese Idee charismatischer Prophetenschulen ist unbiblisch. Wenn man verspricht den Leuten, du wirst am Ende Prophet. Und in manchen Gemeinden gibt es dann die Prophetie direkt als Amt. So wie der Prediger, der Jugendmitarbeiter gibt es dann den Propheten. Und der hat das gelernt in der Schule. Und ich kann euch auch sagen, wie das geht, in der Schule zu lernen. Und nach diesem Muster kann ich jeden von euch, wenn ihr nur wollt, zu einem Propheten machen. Mike Bickle, einer der bekanntesten amerikanischen Propheten der charismatischen Bewegung, hat selbst eine Prophetenschule gegründet in Kansas City, eine sehr bekannte in den USA, hat auch mehrere Bücher darüber geschrieben und ich habe auch welche von ihm gelesen. Eines ist in Deutsch übersetzt, das heißt Prophetie und Profilneurose. Und da schreibt er eben über Prophetie, wie das nun richtig läuft. Und dann sagt er, wer bei ihm zur Schule geht, am Anfang, wenn du noch nicht gut bist in Prophetie, dann ist 90% menschlich und 10% göttlich. Und wenn du die Schule absolviert hast und hast viel Übung ein paar Jahre, dann sind 90% göttlich und 10% menschlich. Das hört sich richtig gut an, auch plausibel. Aber allein diese Aussage macht deutlich, dass es sich hier von vorne bis hinten nicht um biblische Prophetie handelt. Denn ihr kennt hoffentlich alle die Aussage im Alten Testament, da steht, wenn ein Prophet, der im Namen Gottes auftritt, einmal etwas Falsches sagt, was sollt ihr mit dem tun? Noch eine Zusatzlektion geben, der darf nochmal üben. Und nochmal üben und nochmal üben und beim 10. Mal, da schafft er es. Ja? Kein Protest. Ich würde erwarten, bei vielen von euch, die gute Bibelkenner sind, kommt jetzt Protest. Nein, falsch, Irrlehre. Da steht einmal falsch, steinigen. Also wenn man das in der charismatischen Bewegung tun würde, würde es bald keine Propheten mehr geben. Das ist wirklich so. Und ich sage das als einer, der selbst einige Jahre in der charismatischen Gemeinde gewesen ist und das alles miterlebt hat, auch solche Kurse mitbesucht hat. Die allermeiste Prophetie in der charismatischen Bewegung ist falsche Prophetie. Das ist der Normalfall. Und ab und zu findet das blinde Huhn auch mal ein Korn und dann klappt das auch. Oder man lernt dann in diesen Kursen so zu prophezeien, dass es so allgemein ist, dass es immer klappt. Also beispielsweise würde ich dann jetzt in eine charismatische Gemeinde kommen und ihr wollt den Willen Gottes haben und den könnt ihr auch bekommen. Und dann sage ich hier, ich spüre, hier ist heute Abend eine Frau zwischen 40 und 60 und du leidest regelmäßig unter Kopfschmerzen. Gott will dich heilen. Boah, Prophetie. Und ich kann euch die Garantie geben, sie stimmt. Hier sitzt heute Abend eine Frau zwischen 40 und 60, die regelmäßig Kopfschmerzen hat. Oder ich kann auch noch was anderes sagen. Hier sitzt heute Abend, ich weiß es ganz genau, eine Frau, du bist so um die 50 herum und du hast manchmal den Eindruck, dass dein Mann dich nicht versteht. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein guter Prophet. Ne? Bei mir ist nicht hier nur 10%, die sich erfüllt, sondern ich habe eine höhere Erfolgsquote. Ich kann auch noch weitermachen, wenn ihr wollt. Also was weiß ich. Ich weiß, hier sitzt ein Jugendlicher. Du bist gerade so um 20 herum und du weißt nicht, was du in der Zukunft machen sollst beruflich. Ja, stimmt auch. Und ich könnte jetzt noch weitermachen. Also ich hätte noch ein paar auf Lager. So, nicht? Aber jetzt merkt ihr vielleicht, das ist keine wirkliche göttliche Prophetie. Das ist einfach Erfahrung der Seelsorge. Und ein bisschen Menschenkenntnis und Kenntnis von ein paar Statistiken und medizinischen Fakten und so weiter. Und das sollten wir unterscheiden. Das eine ist wahr, das stimmt, was ich gesagt habe, aber es ist keine göttliche Prophetie. Und dann sollte ich es auch nicht als solche ausgeben. Und hier müssen wir ganz deutlich sagen, also ich erinnere mich nochmal an eine Situation, mache ich heute nicht mehr, weil ich gedacht habe, oh, das könnte jetzt auch schwierig verstanden werden. Ich erinnere mich mal an eine Bibelschülerin. Wir waren da mit einem ganzen Team von der Bibelschule unterwegs im Einsatz und da hatte ich auch darüber gesprochen. Da hat sie gesagt, das glaube ich nicht. Und dann habe ich ihr eine ganze Zeit lang gesagt, welche Probleme sie mit ihren Eltern hat und wie sie sich fühlt und so weiter, ziemlich genau. Und hinterher war sie schon fast dabei, mich für einen echten Propheten zu halten. Bis ich ihr dann gesagt habe, naja, ich mache schon ein paar Jahre Jugendarbeit, ich weiß das so, wie das läuft als Jugendlicher. Und es dauerte dann einige Zeit, ehe sie überzeugt habe, dass ich ja doch kein Prophet bin. Ne? Und also damit will ich sagen, Menschen zu kennen ist gut, aber Prophetie Gottes ist was anderes. Prophetie biblisch heißt nicht, du übst irgendwas, sondern du hörst Gottes Stimme akustisch, so wie du mich jetzt hörst. Und dann merkst du auch noch, das ist Gott, also der sagt ja nicht irgendwelche Lügengeschichten. Und dann sagst du genau das, was du gehört hast, anderen weiter. Irgendwelche Bauchgefühle, irgendwelche Emotionen, irgendwelche Eindrücke das ist alles menschliches Krams. Das kann gut sein, das kann auch falsch sein. Das ist nicht Mitteilung Gottes. Das sollten wir deutlich voneinander trennen. Da erinnere ich mich immer, das finde ich ein besonders hübsches Beispiel, weil es eben so typisch wieder dazu passt. Ich war im Studium und da waren dann, so wie das halt immer an Bibelschulen, theologischen Ausbildungsstätten ist, viele junge Männer und Frauen und viele Ledige. Und dann wirft der eine mal ein Auge auf das andere Geschlecht und so weiter. Und dann war in dem Kurs, den ich dort gehabt habe, eine junge Frau, eine Studentin, begabt und hübsch und so weiter und noch nicht befreundet. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, viele der jungen Studenten hatten sich dann in sie verliebt. Manche hatten ihr das auch gesagt, aber die hatten dann alle keine Chance. Und dann kam eines Tages einer der Studenten und der kam zu der jungen Frau und hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, du wirst meine Frau. Tja, was sollte die arme Frau jetzt tun? Also wenn sie Nein sagt, dann ist sie ungehorsam gegen Gott. Und hier fand ich schon ein bisschen unlautere Methoden. Die anderen fragen nur, willst du meine Frau werden? Nein. Und dann, Gott hat mir gesagt. Ja, gegen Gott ungehorsam sein ist ja schwierig. Also, und das Ganze hatte sich dann dadurch gelöst, dass unabhängig davon ungefähr eine Woche später ein anderer Student auf dieselbe Idee kam und der Frau auch gesagt hat, Gott hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. Und dann wusste sie natürlich, naja, Polygamie, mehrere Männer für eine Frau, das gibt's nicht. Also irgendeiner muss sich irren. Und da hat sie keinen von beiden geheiratet. Ja, also immerhin fand ich das dann gut als Schlussfolgerung. Und da sollte uns klar sein, eigene Emotionen. Wenn ein junger Mann in eine Frau verliebt ist, dann hat er manchmal den Eindruck, Gott will das oder Gott bestätigt das. Dann träumst du vielleicht mal in der Nacht von deiner Geliebten und so und denkst, der Traum sei jetzt von Gott. Dabei ist es nur eben das, was du in deinen eigenen Gefühlen hast. Also wenn einer großmundig auftritt und sagt, Gott hat gesagt, dann fragt immer auch nach, woher bist du dessen sicher, wie genau hat Gott das mitgeteilt und so weiter. Also glaubt nicht einfach alles, denn zu allen Zeiten gab es mehr falsche Propheten als echte Propheten. Im Alten Testament, im Neuen Testament, das soll uns aber nicht dazu führen, dass wir denken, Gott kann gar nichts mehr prophetisch mitteilen. Doch, das kann er auch heute noch, wenn er will, aber dann ist das ganz klar, dann ist es so, wie ihr mich hört, so hört man das dann auch und so gebt ihr das weiter und es ist im Einklang mit dem Wort Gottes auch das und es ist auch im Einklang mit der Gemeinde, weil Gott will nicht Gemeinde durcheinander bringen, sondern weiterführen und dann ist die Sache klar. Und daran müssen wir prüfen. Nur irgendwelche allgemeinen Gefühle als Reden Gottes auszugeben, das stimmt nicht. Das kennt ihr vielleicht auch, oder wenn nicht, dann sage ich es euch. Da gibt es dann einen Trend, momentan sehr verbreitet, unter Hören der Seelsorge nennt sich das. Das soll auch prophetisch sein, den Willen Gottes erfahren. Was machst du? Da kommt einer zur Seelsorge und der sagt dir gerade deine Probleme gar nicht, du kennst ihn auch gar nicht, sondern ihr setzt euch beide hin, ihr schweigt beide, ihr seid beide ruhig. Und dann wird gesagt, macht Gott dir plötzlich deutlich, welches Problem der andere hat und was die Lösung davon ist. Das ist die Idee. Aber im Grunde genommen, was am meisten rauskommt, ist einfach bloß das Bauchgefühl. Klar, wenn ich irgendeiner Person gegenüber sitze, dann weiß ich, ah, die ist so alt und ist Mann oder Frau und dann kommen mir irgendwelche Gedanken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr mal Leute beobachtet, manchmal machen wir das, wenn wir irgendwo im Urlaub sind. Wir haben dann mal setzen wir uns in ein Café und dann schauen wir uns da um und dann sehen wir die Leute. Der eine sitzt da, der andere redet da und dann kommen mir irgendwelche Gedanken. Dann denke ich mir, ach, ist der vielleicht verheiratet und der andere sieht unglücklich aus und der andere ein bisschen gestresst und so und dann mache ich mir Gedanken. Aber diese Gedanken sind rein menschlich. Das ist nicht der Heilige Geist, das ist nicht Gott, das ist menschlich. Und viele charismatische Geschwister geben das dann als Reden Gottes aus. Und das ist es nicht. Da müssen wir deutlich unterscheiden. Bauchgefühle, Eindrücke sind nicht Reden Gottes. Typisches Beispiel, eine Frau Haag, Kerstin Haag, ist eine charismatische Leiterin aus Berlin. Die hat einen Kurs angeboten und darin hat sie Frauen beigebracht, wie sie Prophetinnen werden können. Und da hat sie nämlich gesagt, du merkst, ob du prophetisch begabt bist, wenn du in den Supermarkt gehst, du kaufst ein und dann lädst du jemanden zum Abendessen ein und wenn es deinen Gästen geschmeckt hat, dann bist du prophetisch begabt. Weil du hast ja vorher gewusst, was ihnen schmeckt. Also musst du prophetisch begabt sein. Und da würde ich sagen, das ist doch so ein Unsinn, das hat mit Prophetie gar nichts zu tun. Dann würde ich euch sagen, wenn ihr gerne Prophetinnen werden wollt, dann ladet mich zum Essen ein. Weil mir schmeckt mich so gut wie alles. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da das Richtige triffst, gut und groß. Aber wie gesagt, das hat mit Prophetie nichts zu tun. Das ist menschliche Spielerei, das ist Unsinn. Und deshalb, wenn du den Willen Gottes erfahren willst, Gott kann prophetisch sich mitteilen. Aber dann ist das ganz deutlich und klar, wenn einer dir davon redet, dass er irgendwelche Gefühle, Emotionen, Eindrücke hat, dann überprüft das gut und glaubt dem nicht. Ich habe viele Leute erlebt, die dadurch großen Schaden angerichtet haben, weil sie ihre eigenen Gefühle nicht unterscheiden konnten von dem Reden Gottes. Also Gott kann Träume benutzen. Gott kann Vision benutzen, Gott kann Zeichen benutzen. Gott kann Prophetie benutzen, auch heute. Und ich könnte dir für all diese Sachen Beispiele nennen, zu sagen, ja, da hat Gott das getan, das getan, das getan. Aber das ist die Ausnahme, auch in der Bibel. Viele biblische Personen haben das in ihrem Leben nie erfahren. Und sie sind trotzdem, haben ihr geistliches Leben geführt. Der eine hat es einmal erfahren im ganzen Leben. Paulus hat es 5-mal erfahren in seinem Leben. Aber Paulus war auch nicht irgendwer, sondern immerhin der große Völkerapostel. Und trotzdem nur 5-mal, nicht alle 14 Tage. Und manchmal lesen wir, dann war er in einer Gemeinde 2 Jahre und keine einzige Vision ist gekommen, die ihm gesagt hat, was er tun soll. Also deshalb, Gott kann und Gott tut und das können wir auch damit einbeziehen, aber wir sollten uns nicht darauf fixieren, nicht darauf aufbauen, weder auf unsere Gefühle, noch wenn ein anderer auftritt mit großer Selbstsicherheit und sagt, Gott hat mir gesagt. Also ihr Frauen, wenn dann mal jemand auf euch zukommt und sagt, Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten, lasst euch nicht so stark beeindrucken, sondern bleibt cool dabei und überlegt euch das selbst, ob das klappt und betet darüber. Und wenn ihr den Eindruck, nein, dann kannst du genauso auch Nein sagen und musst keine Angst haben, dass du gegen den Willen Gottes verstößt. Denn wir finden in der Bibel kein einziges Beispiel, wo Gott einen Ehebund durch eine Vision oder Prophetie geschlossen hat. Kein einziges. Das Einzige, was dem am nächsten kommen würde, wäre noch, als Abraham seinen Sohn losschickt und dem Isaak eine Frau zu besorgen. Aber selbst da wird kein Name geoffenbart. Der hätte ja genauso gut sagen können, geh in das Dorf so und so, in die 2. Gasse rechts und da wohnt Rebekka und die soll sein. Das sagt er ja nicht. Sondern er gibt bloß ein paar Anweisungen, die eher eine Art Casting-Test ist, könnten wir sagen, für die geeignete Ehefrau. Also er sagt mich zuerst, geh da in die Gegend, wo die Frommen sind. Er sagt ja, geh in das Haus da in die Gegend meiner Eltern, die sind fromm. Und dann sagt er, ja und dann nimm diejenige, die an den Brunnen geht. Was merkst du dabei schon? Das ist eine fleißige Frau. Die faule Frau sitzt zu Hause und schickt ihre Dienerin. Also merkst du, das ist eine fleißige, die arbeitet. Und dann steht da noch, und dann fragt sie, ob sie dir was gibt. Und wenn sie gibt, das ist eine gastfreundschaftliche. Die hat also ein gutes Herz und so. Und dann geht es noch weiter, gibt es noch ein paar Tests. Also hier geht es nicht darum, dass eine Person genau ausgesucht wird, sondern es sind Kriterien genannt, die wir auch in der Bibel finden, die zur Auswahl einer geeigneten Frau dienen. Also das könnte man jetzt direkt übertragen. Nicht? Suchst du eine Frau, was weiß ich, geh jetzt nach Michelstadt, stell dich an den Brunnen, sehe, welche Frau vorbeikommt und dann sag, gibst du mir was zu trinken und wenn sie dich einlädt, dann isst sie es. Wir merken, heute geht das nicht mehr so, weil heute haben alle einen Wasserhahn in dem Haus. Und Kamele gibt es auch nicht mehr so viel. Und in Michelstadt sind auch nicht alle fromm. Also wir merken, das klappt nicht ganz genau, aber zur Zeit von Abraham funktionierte das. Und das sind dann äußere Kriterien. Wir finden kein einziges Beispiel in der Bibel, wo eine übernatürliche Offenbarung kommt und dann gesagt, genau die sollst du heiraten. Das ist dann auch nur die einzige und so. Sondern wir finden da vielmehr, dass Gott uns auch eine gewisse Kompetenz einräumt, dass er uns Kriterien nennt, nach denen wir Entscheidungen treffen sollen. Und dann müssen wir auch Verantwortung übernehmen für die Entscheidung, die wir getroffen haben. Dann möchte ich vielleicht auch noch eingehen auf die Umstände. Umstände sind gut. Ich würde euch sagen, achtet auf Umstände, weil Gott immer wieder Umstände leitet. Also das heißt, er stellt uns Menschen in den Weg oder Situationen in den Weg, die uns entweder zeigen, hier geht es nicht weiter oder die uns einen neuen Weg eröffnen. Also deshalb, Umstände sind häufig ein Reden Gottes. Aber Umstände müssen gedeutet werden. Weil manchmal sind die Umstände eben ein Angriff des Teufels, der uns abhalten will, das Gute zu tun. Und manchmal sind sie ein Riegel, den Gott vorschiebt, damit wir diesen Weg nicht gehen. Umstände sind eben nie immer ganz eindeutig, sondern wir müssen sie deuten und erklären. Und das ist häufig das Schwierige. Achtet nicht nur auf Umstände. Es gibt manche Leute, die wollen sich nicht entscheiden und lassen sich dann durch die Umstände ständig führen. Aber das ist dann mehr eine Ausflucht. Das ist mehr die Idee, ich will mich nicht festlegen. Ich bin da zu schüchtern, zu unsicher. Und dann mache ich halt gerade das, was am wenigsten Widerstand bietet. Du willst die Berufswahl machen und dann gehst du irgendwo draußen spazieren und dann siehst du gerade eine Annonce, Optiker gesucht. Dann denkst du, das ist das die Umstände, Optiker, ich werde Optiker. Oder was weiß ich, du machst jetzt eine Bewerbung und du wirst gleich genommen und dann ist es das. Gott kann dadurch wirken. Und wenn du betest und das wirklich ehrlich machst, wird Gott auch dadurch wirken. Aber verlass dich nicht zu sehr darauf. Manchmal gibt es eben auch der Teufel, der Umstände benutzt, um uns gerade irre zu führen. Um uns auf den falschen Weg zu führen. Und das finden wir auch in der Bibel. Ich habe ja Beispiele von Paulus gesagt, wie in Lystra, da wird er gesteinigt. Jetzt könnte er auch sagen, ja, das ist doch ein Umstand, hier wehrt Gott. Gott will nicht, dass ich da bin, also haue ich schnell ab. Aber er merkt, nein, das ist eben nicht so, das ist hier ein Angriff des Teufels. Also das heißt, bei Umständen müssen wir auch so geistlich sein und so stark in der Verbindung zu Gott sein, dass wir erkennen, ob das, was uns begegnet, ein Angriff des Teufels ist oder ob es eine Wegweisung Gottes ist. Und das können wir aus den Umständen alleine nicht immer sagen, aber wir sollten in dem großen Vertrauen leben, dass Gott ja alle Umstände in der Hand hat, alle Menschen in der Hand hat und deshalb auch nicht zu skeptisch dabei sein, sondern erst einmal davon ausgehen, Gott führt uns, aber nicht nur alleine, auch andere Aspekte mit einbeziehen, damit wir herausfinden, was der Wille Gottes ist. Da auch wieder ein Beispiel, was ich besonders beeindruckend fand und deshalb hier erzähle. Wenn bei uns die Bibelschüler neu kommen an die Bibelschule, dann haben wir eine ganze Woche, jeden Abend erzählt jeder Bibelschüler, wie er zum Glauben gekommen ist und warum er jetzt an der Bibelschule ist. Und da erinnere ich mich, vor ein paar Jahren war da eine Bibelschülerin, hat erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und das fand ich ganz originell, wie sie zur Bibelschule gekommen ist. Sie ist nämlich nach Lemgo umgezogen, da wo die Bibelschule ist. Und sie hatte gar nicht vor, zur Bibelschule zu gehen, sondern sie wollte da einfach arbeiten. Weil sie kannte da jemanden in der Gemeinde und ist da hingegangen. Und dann ging sie zum Einwohnermeldeamt und hat sich da angemeldet. Und die Sachbearbeiterin beim Einwohnermeldeamt, die ist dann zu der jungen Frau gekommen und hat gesagt, Sie wollen doch bestimmt zur Bibelschule gehen. Obwohl diese Sachbearbeiterin gar nicht gläubig war. Sie hatte bloß in den letzten Jahren erlebt, dass viele junge Leute jedes Jahr kommen und dann zur Bibelschule gehen. Aber diese junge Frau hatte plötzlich den Eindruck, das ist ein Hinweis Gottes. Und dann fing sie an, danach zu fragen, ob das vielleicht für sie dran war, hatte gebetet, hatte andere Leute gesprochen und dann hat sie sich an der Bibelschule angemeldet. Und da dachte ich mir, ach, was für Umstände kann doch Gott gebrauchen. Also eine ungläubige Sachbearbeiterin im Einwohnermeldeamt ist schließlich diejenige, die Gott gebraucht, um diese junge Frau zur Bibelschule zu führen. Oder der Gründer von Operation Mobilisation, OM, einer Jugendmissionsorganisation, von dem hatte ich mal das Beispiel gehört, er war bei uns an der Bibelschule zum Vortrag eingeladen und da hat er gesagt, sie wollten einen neuen Arbeitszweig aufmachen in London und London ist wahnsinnig teuer und sie wollten gerne da den Obdachlosen helfen und Missionsarbeit betreiben und so, ihnen fehlten aber noch die Räume. Und dann hatten sie intensiv gebetet und dann war eben auf einer Missionsreise in den Fernen Osten, sollte da sprechen auf einer Konferenz. Und auf dem Flug waren mehrere Stunden, da saß neben ihm ein Geschäftsmann aus Indonesien. Und mit dem hat er intensiv gesprochen und dieser Geschäftsmann hatte sich dann während des Flugs bekehrt. Und dann kam heraus, dass das ein ziemlich reicher Industrieller war. Und der war jetzt so froh, dass er dann gesagt hat, also was kann ich euch denn Gutes tun? Und dann sagt er, ja, also eigentlich bräuchten wir ein Haus in London. Und dann sagte er, ja, wir haben gerade von unserer Firma ein Haus gekauft, das schenke ich euch. Das ist ja interessant. Das wäre jetzt wieder so ein Umstand. Gott führt einen Umstand, dass dieser Leiter des Missionswerks während des Flugs gerade neben jemandem sitzt, der ein Haus hat und Gott öffnet ihm das Herz und macht ihn bereit. Und da ist dann die Antwort. Also damit will ich sagen, Gott kann Umstände gebrauchen, um Pläne, die wir haben, Vorhaben, die wir haben, die in seinem Sinn sind, zu unterstützen. Aber wie gesagt, bei Umständen verlasst euch nicht nur darauf, sondern seid dafür offen. Aber denkt daran, manchmal können Umstände auch durch den Teufel kommen, der uns von Gott wegziehen will, der uns hindern will oder auf einen falschen Weg treiben will. Ja, das soll jetzt eigentlich einmal genügen. Es geht ja darum, dass ich heute Nachmittag noch etwas ergänzen wollte zu dem, was ich heute Morgen schon gesagt habe. Heute Morgen habe ich einige positive Sachen formuliert, die wir von uns aus tun können, indem wir natürlich beten, indem wir Prinzipien wahrnehmen, die in der Bibel sind, indem wir uns ein Zeitlimit setzen, indem wir die Argumente abwägen und unsere eigenen Begabungen und die Möglichkeiten dann überprüfen, indem wir andere bitten, für uns zu beten und indem wir die Grundprinzipien der Bibel kennenlernen und so weiter. Heute Nachmittag bin ich stärker auf einige übernatürliche Dinge eingegangen, die Gott genauso gebrauchen will und kann, aber ich habe gleichzeitig auch auf die Grenzen dieser übernatürlichen Möglichkeiten hingewiesen, damit ihr jetzt nicht dazu kommt, euch in irgendwas hineinzusteigern. Ich habe gesprochen von dem, was wir hier gelesen haben, der Heilige Geist wehrte. Wie ist das, wenn wir den Eindruck haben, der Heilige Geist wehrt? Ich habe gesprochen über den inneren Frieden. Innerer Friede, ja, kann gut sein, aber passt auf, manchmal ist auch das eigene Leben in der Sünde, kann als Frieden Gottes interpretiert werden. Ich habe gesprochen von den Visionen, die Paulus hier hat und sagt, ja, Gott kann dazu sprechen, auch heute, aber seid vorsichtig, nicht jeder Traum, den wir haben, ist gleich eine Vision von Gott. Ich habe von Eindrücken gesprochen, von Prophetien gesprochen, von Umständen gesprochen, auch von Wundern, die passieren können, von Zeichen, die wir selbst erbitten können oder die Gott bewirkt. Und ich habe euch gesagt, all das sind Möglichkeiten, die Gott heute auch noch hat. Wir sollten nicht generell die ausschließen, aber wir sollten uns auch nicht nur auf die stützen oder versuchen, die zu erzwingen. Denn dann kann es manchmal sein, dass wir Ergebnisse erzwingen, die gar nicht von Gott sind, sondern die nur von uns kommen, die aus unserer Emotion, unserer Fantasie, unseren Wünschen herauskommen oder unseren Befürchtungen. Und da sollten wir aufpassen, weil das wird unserem Glauben schaden, das wird auch anderen Menschen schaden. Wenn Gott aber diese Wege benutzt und es wirklich ganz eindeutig und klar ist und er durch andere Wege noch bestätigt, durch Geschwister bestätigt, durch Bibelverse bestätigt, dann können wir auch uns darüber freuen und können sagen, ja, Gott hat diese Möglichkeit, das auch zu tun. Damit mache ich jetzt ja auch wieder Schluss. Damit habt ihr einige Sachen, die ihr jetzt verarbeiten könnt und anwenden könnt, wenn ihr Entscheidungen zu treffen habt, die rein praktischen, logischen, intellektuellen, biblisch orientierten und auch das, wo Gott auf übernatürliche Art und Weise zu euch spricht. Und das kann er natürlich auch, ich habe ja mehrfach betont, durch Bibelverse. In erster Linie sollten es Bibelverse sein, die mit eurem Problem zu tun haben. Also irgendwelche Bibelverse aus dem Zusammenhang reißen, das sollte man auch nicht tun. Also vielleicht kennt ihr da auch die Geschichte, da war jemand auf der Suche nach einem Ehepartner und dann sagt er, ich mache das so, ich schlage die Bibel auf. Und dann steht da drin eben, wen ich heiraten soll oder so. Das geht ja auch. Und dann schlug er die Bibel auf und dann kam er an die Stelle und es kam eine lange Dürre. Und dann wusste er, aha, die ist es. Und dann merkt er, ja, das war aber ein Problem. Damit ist eigentlich gemeint eine lange Trockenzeit und nicht eine lange dürre Frau. Aber er hat das dann so interpretiert, dann merkt man, nee, so geht das nicht. Also wir dürfen nicht irgendwelche Bibelverse wild aus dem Zusammenhang reißen. Wenn, dann müssen wir genau hinschauen, was sagt die Bibelstelle wirklich. Und dann liest du Bibelstellen, wo darüber steht, so soll eine geistliche Frau sein, so soll ein geistlicher Mann sein. Und dann kannst du das als Grundlage deiner Entscheidung nehmen. Nicht irgendwelche Bibelverse, die irgendwo herkommen, die gar nichts mit deinem Leben zu tun haben. Gott wird die Bibel benutzen, um individuell dich zu führen und dir seinen Willen zu offenbaren. Aber bitte sehr, lese sie mit Vernunft. Lies sie mit Heiligen Geist, aber lies sie nicht willkürlich, dass du irgendwo Stellen heraussuchst, die gerade das sagen, was du tun willst. Denn dann kannst du mit der Bibel alles begründen. Selbst der Teufel benutzt die Bibel, wo er Jesus versuchen will, nachdem er 40 Tage gefastet hatte, benutzt er Bibelverse. Allein ein Bibelvers zu benutzen, das genügt nicht. Du musst ihn unter der Leitung des Heiligen Geistes lesen und du musst ihn auch verstehen, geistlich verstehen, nicht einfach nur irgendwelche Bibelverse nennen. Aber gut, ich wollte jetzt Schluss machen. Jetzt gibt es die Möglichkeit für Fragen oder auch Beiträge, wo er sagt, vielleicht ein schönes Beispiel, wo ihr die Führung Gottes erlebt habt oder wo ihr noch sagen könnt, das ist von mir eine wichtige Erfahrung, wie man den Willen Gottes erfahren kann, dann tragt doch noch was dazu bei. Also Fragen oder zusätzliche Anregungen, wie man den Willen Gottes erfahren kann aus eurem Leben. Bitteschön. Meldet euch doch gerade und dann bekommt ihr das Mikrofon, damit alle anderen auch mithören können, das, was ihr zu sagen oder zu fragen habt.
Ich meine, vielleicht traut sich einer und der andere, das nicht persönlich jetzt zu machen und so weiter, weil es eigene Personen betrifft. Also das ist auch legitim. Dann macht ihr das auf den Zettel, bringt es morgen mit. Wir haben also womöglich früh genug, damit Michael drauf eingehen kann. Aber ansonsten, wenn jemand spontan eine Frage hat und wie er gesagt hat, Ergänzung, bitteschön.
Ich habe eine Frage zu der Autorin Sarah Jung. Ich weiß, ist sie bekannt? Sie hat ja auch Stimmen gehört und hat sie dann in einem Buch ausgelegt. Ja? Und die begründet es auch biblisch. Was sagen Sie dazu?
Also ich habe das gelesen, dass sie insbesondere bei ihrem Andachtsbuch, sie hat so ein Andachtsbuch veröffentlicht, was sehr weit verbreitet ist, und im Vorwort schreibt sie dann von diesen Stimmen oder dieser Offenbarung, die sie bekommen hat. Also wenn ich mir das durchlese, klingt mir das nicht nach den Offenbarungen, wie Gott sie im Alten oder Neuen Testament gehabt hat, sondern bis im Detail. Es sind allgemeine Emotionen, Wärmegefühle und solche Sachen. Es ist nicht das direkte Reden Gottes, wie wir es beim Propheten des Alten Testaments haben. Das, was sie da beschreibt, ist eigentlich genau das, was wir wissen, was bei Schamanen stattfindet. Schamanen erleben genauso etwas. Also ich habe ja unter anderem Religionswissenschaft studiert, dann auch andere Religionen. Und das, wie sie es beschreibt, entspricht weniger der Offenbarung Gottes, wie im Alten Testament oder im Neuen das stattfindet, als vielmehr, wie das im Schamanismus ist. Denn wir müssen sehen, Offenbarungen von Gott oder vorgeblich von Gott, bekommen Menschen in allen Religionen. Das finden wir bei Muslimen, bei Buddhisten, bei Hinduisten, im Schamanismus. Und jetzt müssen wir genau schauen, wie findet das statt. Und so wie sie das beschreibt, entspricht es eigentlich nicht dem, was wir da in der Bibel finden. Deshalb, ich bin bei diesem Buch etwas skeptisch. Ich habe es auch durchgelesen. Und viele der Dinge, die sie schreibt, sind gut und biblisch. Nur, wir dürfen nicht alleine darauf schauen, sind einige gute biblische Aspekte drin, sondern die Gefahr, die ja gerade besteht, der Verführung ist, dass dann vielleicht 90% biblisch ist und 10% sind unbiblisch und du übernimmst es und merkst gar nicht, wie du davon geprägt wirst. Und das gibt es bei einigen Büchern, die in den letzten Jahren erschienen sind, die zum Teil sogar in Esoterik-Verlagen erschienen sind und Christen das lesen und begeistert davon sind und gar nicht merken, wie sie da auf ein falsches Gleis geführt werden. Und wie gesagt, in diesen Büchern sind viele Sachen richtig, gar keine Frage. Also vielleicht habt ihr auch das Buch gelesen von dem, heißt ja auch Yang, von dem Die Hütte. Ich kenne vielleicht einige, ist ja auch so ein Buch. Und das Buch, ich habe es auch gelesen, ist emotional anrührend. Es geht ja um Vergebung, nicht? Also um Vergebung, Gottes große Vergebung, die er uns gibt. Und wenn ihr den Aspekt seht, der ist wahr, der in dem Buch steht, das ist wahr. Gottes Vergebung für jeden Menschen, das ist wahr. Wenn ihr aber dann seht, wie Jesus beschrieben wird, wie der Heilige Geist beschrieben wird, wie Gott beschrieben wird, wie in dem Buch deutlich gesagt wird, dass alle Menschen gerettet werden, egal aus welcher Religion, wie dann gesagt wird, dass man Gott nicht in der Gemeinde findet, weil es in der Gemeinde nur Heuchler gibt, sondern dass man Gott in der Natur findet, dann merkst du, hier spricht ein Esoteriker, kein überzeugter Christ. Und ich habe Christen erlebt, die haben mir gesagt, ich habe ein total neues Gottesbild. Und da musste ich sie fragen, ja, was für ein Gottesbild hast du denn bisher gehabt? Ja, bisher hatte ich eins eben aus der Bibel und jetzt habe ich eins, das ist viel größer als die Bibel. Da muss man sagen, dann ist das Esoterik. Ihr dürft nicht denken, dass Esoteriker immer sagen, Vorsicht, esoterisch, sondern die sagen, nein, ich bin auch Christ. Also regelmäßig diskutiere ich mit Esoterikern. Wir haben bei uns am Ort die größte europäische Yoga-Einrichtung. Da sind jedes Jahr Zehntausende von Leuten, die kommen dahin und betreiben Yoga. Und mit denen rede ich und die reden ganz viel von Gott und von Jesus und von Visionen und Offenbarungen und allem Möglichen, was sie haben. Das klingt richtig toll. Manchmal reden die persönlich mit Jesus. Dann sagt, Jesus hat mir doch gesagt. Und dann kommt aber etwas heraus, was ganz krass im Gegensatz ist zu dem, was in der Bibel steht. Vielleicht sogar Sachen kommen dann heraus, immer wieder, die hören sich richtig gut an. Sie entsprechen unseren Wünschen, dem, was wir uns vorstellen. Aber es ist nicht das Reden Gottes. Hier ist ein esoterischer Jesus, einer, der vielleicht unseren Vorstellungen und Wünschen entspricht, nicht der, den wir in der Bibel haben. Und da müssen wir ganz genau darauf Acht haben, nicht jeder, der den Namen Jesus in den Mund nimmt, redet wirklich, was Jesus sagt. Nicht jeder, der von Gott redet, sagt uns das, was der biblische Gott uns sagt. Und da müssen wir deutlich darauf achten, wir müssen das unterscheiden lernen. Und wir können es am besten unterscheiden, umso näher wir selbst bei Gott sind und umso besser wir die Bibel kennen. Wenn wir die Bibel kennen und nahe bei Gott sind, dann werden uns solche Leute nicht irritieren können. Obwohl vieles von dem, was sie sagen, wahr ist. Das ist ja gerade die größte Verführung. Die größte Verführung ist, wenn man nah an der Wahrheit ist. Und genau das weiß der Teufel. Deshalb Beispiele in der Bibel, wo es am gefährlichsten ist, ist gerade da, wo der Teufel in frommer Maske auftritt. Als er Jesus verführt, da fängt er nicht gleich damit an und sagt, alles ist falsch. Sondern da sagt er, steht nicht im Wort Gottes. Wenn du dich darunter stürzt, dann werden die Engel kommen und werden dich auf den Händen tragen. Oh, sogar aus der Bibel aussagen. Und im Grunde stimmt das. Aber es ist eine Verführung des Teufels. Oder die Wahrsagemagd, die Barnabas und Paulus nachläuft. Und dann sagt sie sogar die Wahrheit. Die sagt, das sind Propheten, die reden vom wahren Gott. Die Wahrheit. Aber Paulus erkennt, dass das, was sie sagt, ist von dämonischer Offenbarung und treibt ihr den Dämon aus und sie kann nichts mehr sagen. Und da merken wir, nicht weil jemand fromm sagt, nicht weil er sogar ein Teil die Wahrheit sagt, ist es gleich von Gott. Wir brauchen eine Sensibilität dafür, die Nähe zu Gott, die uns davor warnt, dass auch manchmal fromm formulierte Dinge nicht von Gott kommen. Und deshalb bei diesem Buch von der Sarah Yang, ihr könnt das lesen, viele Sachen in dem anderen Buch sind gut. Da könnt ihr erbaut werden und weitergeführt werden. Aber manche Sachen, und das ist gerade das Problem, sind sehr ominös, manche sind sehr esoterisch. Und manche klingen in meinen Ohren, eben ist es genauso beschrieben, wie du das in schamanistischen Offenbarungen mitbekommst. Nicht unbedingt so, wie das in biblischen Offenbarungen ist. Also deshalb, man kann das Buch lesen, man kippt auch nicht gleich tot um und es sind viele gute Ansätze da drin, aber ich würde sagen, lest es, wenn, dann mit einer gewissen Vorsicht und glaubt nicht alles, nur weil es ein frommer Jargon ist, der da gebraucht wird.
So.
Sie haben ja gesagt, dass wenn wir eben irgendwie, also Gottes Zustimmung für bestimmte Sachen suchen, gehen wir Menschen oft nach unseren eigenen Gefühlen und bilden uns dann irgendwie was ein, das von Gott kommt, was so gar nicht stimmt. Meine Frage dazu ist jetzt, wie sieht es in Alltagssituationen aus? Also zum Beispiel, wir beten oft in Kleinigkeiten beim Alltag, sagen wir mal, wir fahren zur Arbeit und sind spät dran und beten dann, Herr, lass mich bitte noch irgendwie rechtzeitig auf der Arbeit ankommen, und fahren durch und alle Ampeln sind grün und man kommt super durch. Und meine Frage ist jetzt einfach dazu, inwiefern sollte man auf sowas Wert legen? Sollte man jetzt sagen, hier irgendwo, das ist für mich ein Gottesbeweis, dass wenn ich bete, Gott kann mir helfen, eben in diesen Alltagssituationen, oder ist es meistens einfach nur Zufall in dem Sinn und eben menschliche Einbildung?
In diesen einzelnen Alltagssituationen, wenn es jetzt nicht um ganz wichtige Entscheidungen geht, sondern einfach um Sachen, die uns wichtig am Herzen liegen, dann würde ich erstmal davon ausgehen, nimm es als Geschenk Gottes an, nimm es als Handeln und Eingreifen Gottes an, nur spekuliere nicht zu viel darüber und bilde dir nicht zu viel darauf ein. So würde ich es sagen. Warum? Weil wir eine eindeutige Antwort darauf, ob es nun möglicherweise Zufall ist oder nicht, ja nie bekommen werden. Wie sollen wir das bekommen? Da müssen wir an der Stelle Gottes sein, sondern ich würde sagen, nimm es einfach als Geschenk an. Wir finden in der Bibel ja die Aufforderung, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder sorge nicht um den morgigen Tag und so weiter. Da gibt es hier ganz deutliche Hinweise, alles, was uns Sorgen macht, sollen wir vor unserem himmlischen Vater ausbreiten und er hört zu. Am Eingang zum Vater unser in Matthäus 6, da lesen wir ja sogar, er weiß schon unsere Bitten und was wir nötig haben, bevor wir ihn darum bitten. Also deshalb, wir sollten, glaube ich, als Christen in dem Bewusstsein leben, dass Gott alle unsere Nöte und Bedürfnisse kennt und dafür vorsorgt und uns führt und plant, das plant. Wir sollten es nur nicht überinterpretieren. Also deshalb nicht plötzlich jeden Umstand gleich als Reden Gottes einsetzen. Aber erstmal all die Sachen, die uns Sorgen machen, und sei es die Sorge, ich merke, ich bin zu spät und jetzt bitte ich Gott darum, dass er da die Ampeln auf grün schaltet oder dass ich gut durchkomme. Und dann werden wir manchmal erleben, das klappt. Und dann würde ich sagen, dann geh zur Arbeit und sag, Halleluja, Herr Jesus, vielen Dank, dass du mich hier beschenkt hast. Allerdings, wenn du regelmäßig zu spät kommst, kann es auch mal sein, dass plötzlich alle Ampeln rot sind, weil Gott nämlich pädagogisch an dir arbeiten will und sagen, stell deinen Wecker früher. Ich nehme mich nicht immer als Notnagel, sondern dann plan doch mal etwas besser. Und dann dürfen wir nicht gleich sagen, oh, jetzt ist mir Gott entfernt. Nein, vielleicht ist er dir ganz nah. Vielleicht ist er dir auch bei den roten Ampeln ganz nahe, weil er dir beibringen will, Geduld zu haben. Weil er dir beibringen will, stärker zu planen im Alltag. Nicht nur immer das gerade zu biegen, was wir falsch machen. Also ich glaube schon, es tut uns gut, wenn wir im Alltagsleben Gott mit einbeziehen, immer wieder am Tag Gott unsere kleinen Nöte sagen und ihn bitten, darauf zu antworten. Und wenn wir merken, das klappt jetzt auch, dass wir dann nicht lange überlegen, ist das Zufall oder nicht, sondern Gott einfach Danke sagen. Danke Gott, denn Gott kann ja auch Zufälle gebrauchen. Gott kann ja auch Umstände gebrauchen. Und so, da würde ich sagen, dann nehme ich es einfach erstmal, wenn ich es nicht genauer weiß, nur wichtige Entscheidungen allein aufgrund solcher Sachen zu treffen, davon würde ich abraten. Weil wichtige Entscheidungen sollten wir gründlicher überlegen. Da sollten wir sicherer sein. Aber solche Sachen wie mit der grünen Ampel oder dann bitte ich meinetwegen darum, Gott, also habe ich regelmäßig gemacht, wo ich im säkularen, nichtgläubigen Umfeld gearbeitet habe. Ich habe einige Jahre ja auch mit weltlichen Kollegen gearbeitet, eben nicht an der Bibelschule. Und dann habe ich regelmäßig gebetet, Herr Jesus, gib du mir heute die Gelegenheit, dass ich mit jemandem über den Glauben sprechen kann. Und ich habe ganz häufig erlebt, dass Gott Umstände geführt hat, wo plötzlich der andere damit anfing. Vielleicht durch irgendetwas, was erstmal gar nicht nahe liegt. Und dann konnte ich darüber was vom Glauben sagen. Und dann habe ich das immer angenommen, als Gott hat das geführt. Ich hätte ja auch sagen können, ja, vielleicht wäre das auch passiert, ohne dass ich gebetet hätte. Vielleicht. Aber darüber zu spekulieren, bringt ja nichts, weil wir werden nie zu einem Ergebnis kommen. Hier war eine positive Sache. Gott will, dass ich über den Glauben rede. Ich bete darüber. Es hat sich ergeben. Dann würde ich sagen, okay, dann ist das von Gott. Freue ich mich darüber. Aber wenn es jetzt irgendwelche heikleren Sachen sind oder Dinge, wo wir nicht eindeutig wissen, dass sie von Gott sind, da würde ich dann eher zur Vorsicht mahnen. Also das sind ja solche Sachen, die ich auch vorhin genannt habe. Was weiß ich, jetzt bist du dir nicht sicher, sollst du heute Abend dich bei der Party betrinken? Jetzt würde ich erstmal sagen, ja gut, dann lese in der Bibel, da steht, wir sollen uns nicht betrinken. Okay, willst du nicht machen? Und dann sagst du, ja, wenn mein Freund mich noch anruft und mich zur Party einlädt, dann gehe ich hin und betrinke mich. Und dann ruft dein Freund an, weil er regelmäßig anruft und lädt dich ein, dann gehst du hin und sagst, das war im Namen Gottes. Gott hat mir die Zeit. Dann würde ich sagen, nee, hier ist nicht der Name Gottes. Da musst du dann genau überprüfen, was steht in der Bibel drin. Ist das, was du jetzt erkennst, gegen das, was die Bibel deutlich sagt, dann lass es sein. Oder überleg da mal, was kannst du besser mit deiner Zeit anwenden. Aber dieses Beispiel mit der roten Ampel oder grünen Ampel oder das Beispiel mit dem, ich will gerne über den Glauben sprechen und ich bete darüber und das passiert dann auch, da würde ich sagen, da brauchen wir nicht lange spekulieren. Das ist genau dem entsprechend, was wir in der Bibel finden. Gott hört auch zu für unsere Alltagssorgen. Er gibt uns das, was wir brauchen. Und das kann uns sogar bereichern, dass wir plötzlich viel mehr das Eingreifen Gottes in unserem Alltag erleben und sehen. Weil Gott umgibt uns ja tatsächlich, er führt uns ja jeden Tag. Gott lässt uns nicht einfach in der Welt alleine, nur dass in den allerschwierigsten Situationen er immer eingreift, sondern realistisch begleitet er uns ja den ganzen Tag und hört zu und kann uns Sorgen abnehmen und kann Gespräche führen. Und dass wir uns dessen stärker bewusst werden und Gott auch darum bitten, ohne viel herumzuspekulieren, das, glaube ich, kann eine ungemeine Bereicherung des Glaubens sein. Dass wir im Alltag stärker erfahren und erleben, Gott greift da ein. Das weiß ich, du bist eben bei der Arbeit und du merkst, es ist viel Stress und dann bittest du darum, Gott, hilf du mir, den Stress unter Kontrolle zu bekommen, hilf du mir, ruhig zu werden. Du hast einen nervigen Kollegen und dann bittest du darum, Herr Jesus, hilf du doch, dass er heute nicht ganz so nervig ist oder gib mir genügend Geduld, damit ich damit zurechtkomme. Und dann merkst du plötzlich an einem Tag, oh, das klappt jetzt auch gut. Und dann sagst du, danke Gott, vielleicht am nächsten Tag klappt es nicht. Und dann, naja gut, dann musst du auch ohne leben. Gott macht nicht immer das, was wir uns gerade wünschen, aber stärker mit dem Eingreifen Gottes im Alltag zu rechnen und dann auch nicht lange darüber zu überlegen, weil hier ist ja nicht, dass du falsche Entscheidungen triffst. Wenn du Gott Danke sagst, ist immer gut. Ja, wir lesen ja in der Bibel, sagt Gott Danke oder seid Gott dankbar in allen Dingen. Also das heißt, alles, was uns passiert, sollen wir Gott dankbar sein. Wir erfüllen ja sogar wortwörtlich dann, was in der Bibel drin steht. Deshalb würde ich hier sagen, sagt Gott alles, was euch auf dem Herzen liegt, auch alle eure, was euch Not macht und Probleme macht und was ihr euch wünscht. Und dann lasst Gott die Antwort geben, entweder durch Bibelverse, durch andere Geschwister, manchmal auch durch Umstände oder durch Dinge, die uns begegnen. Und wenn das kommt, dann sagt Gott Danke dafür.
Ja, vielleicht zwei lustige Geschichten dazu. Ein Mädchen betet zu Gott und sagt, also Herr, lass London die Hauptstadt von Brasilien werden, denn das habe ich in meine Geografiearbeit geschrieben. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Und Charles Haddon Spurgeon hat einmal eine Begebenheit gehabt, wo ein Mann gekommen ist und hat gesagt, können Sie für mich beten, dass ich rechtzeitig aufstehe. Und Spurgeon hat das durchgeblickt und hat gesagt, aber eine Bedingung. Also wenn der Wecker klingelt, dann bete ich für dich nur dann, wenn du den ersten Fuß oder den ersten Bein aus dem Bett machst und dann bete ich dafür, dass der zweite Bein danach kommt. Ja? Also wir müssen schon diszipliniert sein, um Gott ja nicht zu versuchen. Ja, Fragen?
Ich habe eine Frage. Also ich habe jetzt auch diese Woche mit mehreren jüngeren Menschen gesprochen und das ist halt ein Problem bei mir. Wenn die fragen wirklich nach Tattoo oder Kartenspiel, Tanzen oder Rauchen, was in der Bibel wirklich nicht steht, schwarz auf weiß, ne, wie Lügen oder Töten, und manchmal ist es wirklich so, dass du wirklich in Sackgasse bist und kannst nicht auch richtig beantworten. Also meistens, wo ich mich wirklich auch drauf stütze, wo der Vers, was du heute Morgen auch zitiert hast, aus Römer 2, dass wir mit der Welt nicht mitmachen, zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, liege ich richtig? Was würdest du da mir auch weiterempfehlen?
Ja, diese Gespräche und Fragen kenne ich genauso. Das kommt regelmäßig, dass ich dann per Facebook, E-Mail oder sonst etwas Anfragen in diese Richtung bekomme. Und da würde ich dir genauso zustimmen. Es gibt Dinge, die in der Bibel nicht ganz eindeutig geregelt werden, was nicht heißt, dass die dann plötzlich willkürlich sind oder gleichgültig oder egal, was wir machen, sondern auch da gibt es ganz häufig einen Willen Gottes, den wir erfahren sollen. Und häufig versuche ich in den Gesprächen bei dem Jugendlichen erstmal zu sensibilisieren, bist du überhaupt für die Antwort Gottes offen? Weil vielfach sind sie das gar nicht. Und dann ist auch das Zweite, was ich dann gerne frage und auch ein bisschen länger darauf beharre, nicht nur schnell, warum willst du das denn wirklich tun? Und ganz häufig kommt am Ende heraus, Tattoos sind einfach in Mode. Alle machen Tattoos und dann will ich das auch. Und vielleicht, weil ich fromm bin, dann tätowiere ich mir einen Bibelvers oder ein Kreuz oder so etwas, wo der andere dann einen Totenschädel oder so etwas hat. Und dann merken wir, aber eigentlich geht es mir gar nicht darum, wirklich was Geistliches zu tun, sondern eigentlich geht es mir darum, nicht ich will mich von der Welt unterscheiden, sondern ich will der Welt gleich sein, mit so einem kleinen Unterschied da schon. Aber ich möchte auch gerne irgendwie, was die anderen haben. Und da ist das Problem. Da geht es gar nicht darum, ist ein Bibelvers, der sagt, ich will das nicht tun, Denn wir merken eindeutig, bei solchen Sachen gibt es keinen deutlichen Bibelvers. Jetzt sagen einige, doch, es steht da doch im Alten Testament, du sollst dir keine Ritzungen an der Haut machen. Ja, aber das ist auch nicht automatisch Tätowierung. Wenn ihr genau hinschaut, ist das etwas anderes. Das sind Einritzungen, die für die Götter gemacht worden sind, um da Blut rauslaufen zu lassen und solche Geschichten. Also das war schon noch ein bisschen was anderes, was nicht heißt, dass Tätowierungen generell erlaubt sind, das auch nicht. Sondern hier kommt es mehr darauf an, auf die eigene Motivation. Auf was steht dahinter? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Geht es eher darum, dass du mit der Welt mitmachen willst? Oder erkennst du, dass manche Sachen in der Welt dich eben gar nicht erfüllen, dass sie auch gar nicht so erstrebenswert sind, dass es viel andere, bessere, wichtigere Sachen gibt? Und dann versuche ich manchmal mit logischen Argumenten, also zu zeigen, jetzt einmal, das ist ja das Biblische, wie ist deine Motivation? Wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Was steht eigentlich dahinter? Und dann auf der anderen Seite versuche zu zeigen, ja, welche Auswirkungen haben denn solche Tätowierungen? Also für Gesundheit, für Kosten, für sonst weiter und so weiter und so weiter. Aber am Ende muss ich immer sagen, du musst entscheiden. Aber sei offen dafür, wenn Gott Nein sagt, bist du auch bereit, Nein zu akzeptieren. Und dann würde ich sagen, dann bete eine Zeit lang darüber, spreche mit den Leuten darüber, lese in der Bibel und dann treff eine Entscheidung. Deshalb, auch so in einer großen Öffentlichkeit, würde ich jetzt nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern ich würde sagen, das braucht ein individuelles Gespräch, weil häufig ist nicht die Tätowierung das eigentliche Problem, sondern das, was da im Herzen abläuft, das, was da im Hintergrund abläuft, eben dieser Wunsch, mit dabei zu sein, der Wunsch, irgendwo das, was gerade in Mode ist, mitzumachen. Und natürlich, als zum Anfang, sagen mir alle christlichen Jugendlichen, nein, das hat mit dem gar nichts zu tun, sondern das ist nur ganz individuell bei mir. Wo ich mich natürlich dann frage, ja, wie kommt das, was für ein großer Zufall, alle Jugendlichen wollen Tätowierungen und du ganz unabhängig davon bist auch auf die Idee gekommen. Und dann denke ich mir natürlich, irgendwie ist das doch seltsam, ne? Dann könnte ich mich auch fragen, ja, wieso bist du eigentlich nicht auf die Idee gekommen als Frau, warum trägst du nicht draußen mal ein Sari? Das wäre doch mal originell, das macht kaum jemand. Könnte dir doch auch deutlich werden, aber das wird einem nicht deutlich. Ja, warum? Weil es eben keiner tut bei uns. Also deshalb, manchmal sind wir nämlich viel stärker von unserer weltlichen Umgebung abhängig, als wir uns das eingestehen wollen. Wir wollen uns gerne sagen, das ist mein Geschmack und das bin ich. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht so, sondern wir laufen nur einem weltlichen Trend nach. Und da gilt auch gerade die Stelle, die ich eben heute Morgen gelesen habe, wo dann deutlich gemacht wird, nein, halte dich davon fern. Selbst bei Sachen, die vielleicht gar nicht ganz besonders schlimm sind, aber umso mehr wir auf diesen Trend der Welt eingehen, umso mehr bestimmt er unser Denken, unser Handeln und irgendwann können wir gar nicht mehr ohne. Wir werden daran gebunden und dann ist vielleicht die einzelne Sache, die wir tun, nicht einmal schlimm, aber sie hält uns davon ab, Jesus konsequent nachzufolgen. Also deshalb, ich würde sagen, in jedem dieser Fälle braucht es ein persönliches, ausführlicheres, seelsorgerliches Gespräch, was dann auch Motivation, die Beziehung zu Gott aufgreift und thematisiert, weil es da meistens nicht nur um diese Sache geht, sondern meistens steckt da ganz viel anderes hinter. Also von dem eigenen Selbstbewusstsein, der eigenen Beziehung zu Jesus Christus, der Beziehung zur Welt, manchmal eben dieses Unterschwellige irgendwo, ich fühle mich eingeengt und jetzt möchte ich doch gerne aus dieser Einengung heraus, weil ich noch nicht begreife, dass Jesus mich eigentlich in die Freiheit führt und dass das losgelöst von Jesus sein, dass das häufig das ist, was mich unfrei macht. Aber ich merke es in dem Moment nicht, weil ich ja meine, was die Mehrheit tut oder was die meisten tun, das sei Freiheit, erstrebenswert oder so. Also deshalb, ich würde auch in eine ähnliche Richtung hier argumentieren und nicht zu schnell eine Antwort geben, sondern versuchen, den Hintergrund ein bisschen zu besprechen, der da bei diesen Entscheidungen eine Rolle spielt.
Ich würde sagen, noch zwei oder drei Fragen. Ja, also damit wir für morgen auch noch haben. Also Michael hat dann auch eine Veranstaltung ja, mit den Jugendlichen, worauf er sich dann auch ja, einstellen wird und so weiter.
Ja, also ihr könnt gerne Fragen stellen, ihr könnt auch gerne noch eigene Erfahrungen weitergeben, wie ihr das so handhabt, um den Willen Gottes zu tun und auch zu erfahren. Das kann ja auch bereichernd sein. Oder eben Erfahrungen, wo ihr Entscheidungen getroffen habt und gemerkt habt, oh, das ist entweder schiefgelaufen oder Erfahrungen gemacht habt, oh, das ist besonders gut gelaufen. Das kann ja auch manche entweder warnen oder andere ermutigen. Ist da noch etwas?
Die Joyce Meyer ist hoch im Kurs. Können Sie sie empfehlen?
Das hat ja jetzt nicht ganz direkt mit dem Willen Gottes zu tun, aber es ist trotzdem eine interessante Frage. Also, die Joyce Meyer ist ja eine amerikanische Predigerin. Sie hat ihre eigene Kirche in den USA. Insbesondere ist sie bei uns bekannt durch ihre Fernsehsendungen, die regelmäßig über Bibel-TV ausgestrahlt werden. Und wenn man sich die einmal anhört und anschaut, dann merkt man, diese Frau kann gut reden. Und vieles von dem, was sie sagt, ist wahr. Und das Beste von ihr ist, dass sie ganz, also das fast immer sehr pragmatisch spricht. Also das heißt, wenn man zu ihr anhört, dann ist das sehr praktisch ins Alltagsleben gesprochen. Dann weiß man gleich, was man tun kann, also wie man es umsetzen kann. Und das ist ihre große Stärke. Und ich glaube, das liegt auch, das ist einer der Gründe, warum viele Menschen, insbesondere Frauen, sie mit großer Begeisterung sehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass diese Frau in ihren Predigten große Teile des Evangeliums und auch der biblischen Botschaft auslässt. Die kommen bei ihr so gut wie nie vor. Ein zweites Problem ist, dass die Frau sehr materialistisch ist, was eigentlich auch nicht ein Zeichen eines vorbildlichen geistlichen Menschen ist. Das könnt ihr auch nachlesen. Sie selbst schreibt darüber. Es gibt ja das Joyce Meyer Magazin. Sie hat auch selbst Bücher geschrieben. Also beispielsweise gibt es dann eine ganze Sendung, wo du durch ihre Wohnung gehen kannst. Sie lebt in einer Multimillion-Villa, bezahlt durch die Spendengelder ihrer Anhänger. Dann hat sie einen Schreibtisch. Da sagt sie allein, der Schreibtisch kostet 40.000 US-Dollar. Und so weiter. Und da wird alles dann gezeigt. Also sie lebt wie ein amerikanischer Multimillionär, obwohl sie früher eine einfache Angestellte war. Und alles, was sie verdient und bekommt, ist von den Spendengeldern ihrer Anhänger. Dann ist auch zusätzlich für mich etwas problematisch. Also manche sagen dann, ja, aber Joyce Meyer spendet doch auch für Kinderheime in Afrika. Und da würde ich sagen, ja, was ist das Problem? Wenn du mir eine Million schenkst, spende ich auch gerne 100.000 für ein Kinderheim in Afrika. Denn das, was sie spendet, ist ja nicht ihr Geld, sondern das ist das Geld, was du ihr gibst. Und davon ist ein großer Teil, den sie für sich selbst verbraucht und einen anderen Teil, den sie weitergibt. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von Geistlichkeit, sondern einfach von gutem Management. Denn auch das, was sie weitergibt, macht sie ja nicht still und heimlich. Deine eine Hand weiß nicht, was die andere tut, sondern alles, was sie tut, findest du gleich im Joyce Meyer Magazin, wo dann gesagt wird, wie toll ist Joyce Meyer. Wenn du das Joyce Meyer Magazin liest, dann merkst du auch, da ist eine ungute Konzentration auf Joyce Meyer. Lest das Joyce Meyer Magazin durch. Was wird dir empfohlen? Kalender von Joyce Meyer, T-Shirt von Joyce Meyer, Tasse von Joyce Meyer, Kalender von Joyce Meyer, Bücher von Joyce Meyer. Bücher von anderen Autoren findest du gar nicht. Oder so. Und da will ich sagen, das ist auch, was ich gar nicht in der Bibel finde. Paulus warnt gerade davor. Er sagt, wir sind doch nicht Anhänger von Apollos, von Petrus, von sonst irgendwas. Und hier ist das ganz stark. Das ist etwas, was ich problematisch finde. Problematisch finde ich auch immer, wenn ein geistlicher Prediger sich nicht irgendwo einbindet, sich nie korrigieren lässt. Joyce Meyer hat ihre eigene Kirche gegründet. Sie ist ihr eigener Chef. Niemand sagt ihr, was richtig und falsch ist. Joyce Meyer hat eine ganze Beratungsgruppe von Imageagentur, wo genau alles, jede Gestik, die sie macht, ist eingeübt. Jedes Kleidungsstück ist eingeübt. Jeder Lichtschein ist eingeübt. Das heißt, das ist hochprofessionell. Deshalb ja auch sehr eindrücklich. Auch das finde ich irgendwie ein bisschen problematisch. Aber damit könnte ich noch alles leben. Das, was mir die größten Sorgen macht, ist eher, dass ihre Botschaft sehr einseitig ist und dass viele Aspekte biblischer Wahrheit gar nicht vorkommen, manche auch gar nicht vorkommen können. Und dass dadurch ganz schnell, selbst in bibeltreuen Gemeinden, ein vollkommenes Umdenken einsetzt. Ich erinnere mich an eine Gemeinde, relativ bibeltreu, und plötzlich komme ich da 2 Jahre später zu, die Frauen sind Älteste und Predigerinnen. Und warum? Da sagen sie, ja, Joyce Meyer kann predigen, Gott hat uns auch berufen. Was in der Bibel steht, dass da steht, du sollst nicht, sondern Älteste sollen besonders qualifizierte Männer sein, spielt plötzlich gar keine Rolle mehr, weil Joyce Meyer ist gesegnet, ich bin auch gesegnet. Und da merkt man, genau dazu führt das manchmal, dass man plötzlich nicht mehr sich an der Bibel orientiert, sondern weil man so beeindruckt ist durch das gute Reden und durch die praktische Anwendung von Joyce Meyer, dass man dann nicht mehr darauf achtet. Also deshalb, auch Joyce Meyer hat sehr viele positive Dinge. Wenn ihr sie hört, das ganz Tolle ist, ihr könnt immer gleich am Ende der Predigt sagen, das kann ich umsetzen, das kann ich machen, das spricht in meinen Alltag, da ist sie richtig gut. Deshalb, davon sollten viele Prediger lernen. Sich das anschauen, zu überlegen, ja, ich will auch stärker mit Praxisrelevanz predigen. Ich will stärker predigen, dass es anwendbar ist im Alltag. Unter anderem unterrichte ich regelmäßig an der Evangelikalen Akademie in Wien. Und da hat vor ein paar Jahren eine der Studentinnen hatte eine Masterarbeit geschrieben über Joyce Meyer, hat dann ihre Theologie analysiert und da ist sie genau zu dem Ergebnis gekommen. Da hat sie nicht nur einen allgemeinen Eindruck, sondern sie hat mehrere Bücher von ihr analysiert, mehrere Filme erstellt und da ist sie genau zu dem Ergebnis gekommen, bestimmte Aussagen von christlicher Theologie kommen gar nicht vor, andere werden ganz besonders in den Vordergrund geschoben und manches ist dann eher, sind Hinweise auf Psychologie, auf Kraft des positiven Denkens, die nicht unbedingt biblisch sind, zwar anwendbar sind, aber nicht eigentlich biblisch sind. Und da glaube ich, in dieser Mischung, da ist das Hauptproblem aus meiner Sicht mit Joyce Meyer, nicht, dass jetzt da ganz offizielle Irrlehren vertreten werden, sondern mehr in dem, was sie weglässt oder in dem, was sie stark betont und in dem, wie sie es präsentiert und in dem, wie sie praktisch lebt. Wo ich denke, wenn ich da lese, wie Paulus, Petrus, Jesus und so weiter gelebt haben, passt das für mich gar nicht da rein, wie sie lebt und das auch offen sagt. Das ist ja kein Geheimnis. Was ich euch sage, ist ja keine Idee, was ich irgendwo aus einer geheimen Quelle habe. Das kannst du im Joyce Meyer Magazin nachlesen. Aber das sind eigentlich Sachen, wie sie in der Bibel nicht genannt werden von Leuten, die Diener Gottes sind. Das ist dann. Aber wenn sie sagt, sie ist bekehrt, würde ich sagen, ist sie bekehrt. Und wenn sie sagt, ihr ist Jesus wichtig, dann sage ich, okay, dann ist ihr Jesus wichtig, will ich gar nicht bezweifeln. Aber es ist eine große Einseitigkeit und ich habe bei einigen Beispielen schon gemerkt, wo dann plötzlich Leute total ihre Theologie verändern, und zwar im Gegensatz zur Bibel, weil sie regelmäßig dann sich von Joyce Meyer beeinflussen lassen, und zwar nicht immer nur zum Guten, sondern manche Sachen auch, die verändert werden, die problematisch sind. Aber einzelne Predigten von Joyce Meyer könnt ihr hören und seid richtig begeistert und seid auch ermutigt dadurch, das gibt es. Aber wenn ich das etwas krass einmal sage, ich lese auch einzelne Wachtürme der Zeugen Jehovas und bin auch ermutigt dadurch. Weil auch wenn ihr den Wachturm lest, das ist ja nicht alles falsch. Auch im Wachturm, da ist vielleicht 60-70% wahr und richtig. Aber trotzdem werde ich kein Zeuge Jehovas. Und trotzdem empfehle ich euch nicht den Wachturm zur regelmäßigen Lektüre. Also deshalb, und jetzt will ich nicht sagen, Joyce Meyer ist Zeuge Jehovas, ja gar nicht, nein, ist sie nicht. Aber manchmal ist das Problem eben nicht von dem, was falsch gesagt wird, sondern auch von dem, was nicht gesagt wird, weggelassen wird und so. Und das ist da, glaube ich, eher manchmal ein Problem.
So, die letzte Frage. Ist genügend, wird mir hier signalisiert. Wie gesagt, wenn ihr solche oder ähnliche Fragen haben, also dann können wir die gerne notieren, ja, und dann morgen weitergeben. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass du mit uns noch betest und wir haben dann im Anschluss um 19 Uhr eine Gemeinschaft mit der Jugend. Lass uns dazu aufstehen.
Ja, gerne, dann bete ich gerade noch mit euch. Vater im Himmel, letztendlich kommt es nicht auf meine Meinung an und auch nicht auf die Meinung von meinen Geschwistern, die hier sind, sondern letztendlich kommt es auf deine Meinung an, auf deine Wahrheit, die du uns immer wieder weitergeben willst. Hilf du uns, von deiner Wahrheit geprägt zu werden, uns an deiner Wahrheit zu orientieren, nicht danach zu suchen, was wir gerne hören wollen oder wie wir gerne leben wollen. Hilf du uns, ehrlich zu uns selbst zu sein, uns nichts vorzumachen. Hilf du uns auch nicht, andere Geschwister zu verführen, indem wir sie versuchen, mit klugen Worten zu überzeugen von Dingen, die eigentlich gar nicht in deinem Sinne sind. Gib du uns die Sehnsucht, deinen Willen zu erkennen und ihn dann auch zu tun. Und gib du uns die Weisheit, zu erkennen, was dein Wille ist, wo Umstände sind, Träume sind, Visionen sind, Zeichen, Gefühle sind, Bibelverse sind, Prophetie ist, die von dir ist. Und wo wir genauso erkennen, wo diese Dinge eben nicht von dir sind. Wo wir uns vielleicht nur etwas einbilden, vormachen oder wo wir von anderen Menschen verführt werden können. Gib du uns einen klaren Verstand, dass wir die Prinzipien deines Wortes erkennen und auch anwenden können. Und gib du uns dann den Willen, das dann auch zu tun, selbst wenn es wie Schwierigkeiten gibt. Und selbst wenn die Welt um uns herum uns als dumm ansieht, weil wir das tun, was eben die Menschen um uns herum gar nicht gut finden und auch nicht tun. Gib uns Geschwister an die Seite, die uns immer wieder hinweisen und ermutigen, den richtigen Weg weiter zu verfolgen und vielleicht Irrtümer, die wir im Kopf haben, zu verwerfen. Hilf du uns auch, dass wir Umstände richtig deuten können. Bewahre du uns ganz deutlich durch ein Wehren deines Geistes davor, wenn wir auf dem falschen Weg sind, dass wir dadurch nicht uns und anderen Schaden zufügen. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst, dass du unsere Worte und Wünsche hörst und dass wir wissen, dass selbst wenn wir manchmal in schwierigen Lebenssituationen sind, dass es dir nicht aus der Hand entgleitet, sondern dass du auch das in der Hand hast. Hilf du uns richtig, durch unser Leben hindurchzukommen. Gebrauche du uns in unserem Alltag, jetzt gerade in der nächsten Woche, dass da, wo wir arbeiten und leben, da, wo wir berufstätig sind, in der Schule, im Studium sind, dass wir da dich verherrlichen. Dass wir da erleben, wie du eingreifst, wie du unseren Tag führst, wie du uns tröstest und uns Mut gibst, Geduld gibst, gerade das, was wir da brauchen. Lass du uns da deine Gegenwart erfahren, sodass wir dich loben und andere Menschen auf dich hinweisen können. Danke, dass du das hörst und danke, dass du das hier tun willst, weil es genau deinem Willen entspricht. Amen.